Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Darf ich Ihnen drei Menschen vorstellen? Über die wollen wir jetzt nämlich reden. Da ist zum einen Steven, das ist ein Krankenpfleger aus Kentucky, der kommt wirklich aus allerärmlichsten Verhältnissen und der ist dann später beim Sturm aufs Kapitol einer der ersten gewesen, der über die Barrikaden geklettert ist. Dann reden wir über Walter, ein Black Lives Matter Aktivist aus der Bronx. Der hat mal früher versucht, Trump-Anhänger zu überzeugen, aber mittlerweile glaubt er nicht mehr so richtig an friedliches Zusammenleben mit Weißen. Und Magali, Tochter einer mexikanischen Arbeiterin ohne Aufenthaltsgenehmigung, die sich aber hartnäckig hochgearbeitet hat. Drei Namen sind das, drei Lebensgeschichten und ein Versprechen, das amerikanische Versprechen nämlich. Und über dieses amerikanische Versprechen und über diese drei Menschen hat die langjährige US-Korrespondentin Kerstin Kohlenberg ein Buch geschrieben. Guten Tag.
Hallihallo.
Ich habe diese drei Menschen kennengelernt in ihrem Buch, die sind mir auch so richtig ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Ich war ein bisschen überrascht, weil die nicht unbedingt durch die Bank sympathisch sind, aber trotzdem sind die mir so nahe gekommen. Wie haben Sie die denn eigentlich kennengelernt? Also Steven, wirklich beim Versuch, über die Barrikaden zu klettern?
Ja, wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich davon abgehalten. Aber ich habe ihn tatsächlich am 6. Januar kennengelernt. Ich lief da rum und habe für die Zeit geschrieben. Und da stand er plötzlich in dieser Menge von Menschen. Und irgendwie kamen wir ins Gespräch. Es war gar nicht so eine Interviewsituation, sondern wir haben uns einfach unterhalten. Und von da ab habe ich ihn dann einige Zeit begleitet und bin nach Kentucky gefahren und habe ihn jetzt auch noch beim Prozess begleitet. Und übernächste Woche fahre ich mit ihm nochmal das letzte Mal von Kentucky nach Washington und dann geht er ins Gefängnis.
Das ist nämlich eine lange Reise. Er ist dafür angeklagt worden, er geht ins Gefängnis. Ich lese in Ihrem Buch, er hält sich mittlerweile für so eine Art politischen Gefangenen, aber angefangen hat seine Geschichte eben in Kentucky, wirklich in ganz armen Verhältnissen. Der ist buchstäblich im Trailer aufgewachsen. Die Mutter hat ihn im kleinsten Alter mit 4, 5 irgendwie einfach rausgesetzt, dann mitten im Winter und dergleichen. Dieses Leben von ihm, so von Hilfsjob zu Hilfsjob, das ist eigentlich sehr unpolitisch. Wie kommt denn der dann zum Sturm aufs Kapitol?
Ja, ich glaube, Steven ist wie die meisten Leute eigentlich eher unpolitisch und wenn überhaupt, dann geht er zur Wahl, weil es irgendwie einen großen Ausschlag gibt, ein großes Gefühl, was an ihm erzeugt wird. Und der ist tatsächlich zur Politik gekommen durch YouTube, durch Social Media. Er hat im Keller der Oma, die er gepflegt hat und wo er kostenlos wohnen durfte, stundenlang YouTube geguckt. Und anfangs hat er einfach nur eine Hütte im Wald bauen, wie baut man eine Witze im Halt geguckt. Und dann YouTube hat ja so einen Algorithmus, das merkt, worauf reagiert der Zuschauer. Und zuerst hat er so ein bisschen politische, so Comedians geguckt. Und irgendwie hat der Algorithmus gemerkt, dass er auf bestimmte Themen reagiert. Ich, der Weiße, ich sitze hier im Keller. Also im Grunde genommen, der weiße junge Mann vom Land, der nach Sinn sucht. Und da war YouTube genau das Richtige und hat ihn zu Trump geleitet.
Und der sich aus dieser über Generationen schon bitterarmen Familie kommend ja auch nicht ganz zu Unrecht ein bisschen verraten fühlt, oder?
Ja, also das versuche ich ja in diesem Buch. Ich versuche eben nicht von oben herauf auf diese Gruppen in Amerika zu schauen und wie die Politik auf sie schaut, sondern ich versuche von unten mit dem Blick der drei Protagonisten auf Amerika zu gucken. Ich hatte das Gefühl, als ich das Buch geschrieben habe, ich habe so viele Bücher über Amerika schon gelesen und so viele Zahlen und Theorien.
Analysen.
Genau, und ich hatte einfach das Gefühl, ich möchte gerne eine Erzählung in die hinein ich die Erfahrungen der Leute schreibe und in denen ich auch verschiedene Entwicklungen, ich liefere ja Fakten und Daten, die aber so nebenher hoffentlich eingespielt werden, so dass es eine niedrigere Schwelle ist und man über die Biografien dieser Menschen die Geschichte Amerikas begreift.
Weil die, egal wie politisch sie ticken oder auch nicht ticken, eben in dieser Politik leben. Das wird bei den Zeiten, glaube ich, ein bisschen deutlicher, wenn wir über Walter mal reden. Der kommt aus der Bronx, ist da aufgewachsen zu einer Zeit, als es noch nicht hip und schick war. Drogen auf der Straße, in der Schule, aber nicht bei ihm zu Hause. Die Eltern haben sich ja sehr viel Mühe gegeben, dass aus ihm was wird, haben ihn da fast schon so ein bisschen gedrillt, der Vater. Und der hat dann ja auch erstmal eine Menge hingelegt, nur so Studium, hat dann in der Kanzlei gearbeitet, die Freundin für die Obama-Administration, er war dann da im Weißen Haus. Eigentlich könnte man das lesen als eine Aufstiegsgeschichte, aber bei dem kippt das auch irgendwann in eine massive Enttäuschung. Warum?
Ja, ich hoffe, oder was ich selber gemerkt habe, als ich sein Leben und auch das von Steven beschrieben habe, ist, man sieht an diesen Geschichten, wie sehr sich die Menschen von dieser Erzählung Amerikas entfernen, wie dieses Gefühl, was bin ich als Amerikaner, dieses Gefühl von Belonging, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses auch Patriotenhafte, wie das so zerfasert und wie die Gruppen immer kleiner werden. Und bei Walter, der sich ja dann Hawk nennt in seiner neuen Identität als Aktivist später, merkt man das sehr stark. Er versucht diese Aufstiegsgeschichte und Gleichheitsgeschichte, die die Demokraten ja ganz stark betonen, zu leben und fühlt sich aber nie richtig wohl und man kann tausend Gründe dafür nennen, er ist bestimmt auch nicht selbst immer unschuldig, er erwartet auch unglaublich viel, er hat halt nicht das Gefühl, dass er irgendwie einfach nur ein Haus und ein Auto haben will, er will halt schon auch berühmt werden, er will das, was Obama und diese ganzen Demokraten sagen, Jurastudium und Ivy League Eliteschule und ganz viele Dollar auf dem Konto und darunter ist es irgendwie auch Versagen.
Was auch daran liegt, aus New York kommend, dass er als Kind irgendwie schon Donald Trump als Idol hat, der reich ist und das Geld ausgibt und sich dafür auch nicht schämt. Und auch bei ihm würde ich aber sagen, diese Enttäuschung, die hat ja ihre Gründe. Er wird dann eben zum Black Lives Matter Aktivisten. Wir erinnern uns, das Wahljahr 2020, das ist das, in dem auch George Floyd getötet worden ist von weißen Polizisten. Und am Anfang versucht Walter, versöhnliche Töne anzuschlagen. Er tritt bei Fox News auf, er tritt vor Trump-Anhängern auf. Warum verliert er diesen Glauben, dass so eine Versöhnung irgendwie möglich ist?
Er hat das ja damals auf dieser großen Veranstaltung, hat er zu Trump-Anhängern gesprochen. Und da bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden, weil er sprach zu denen und hat gesagt, wir sind doch alles Amerikaner. Für uns ist doch die Bibel und die Verfassung sind doch die heiligen Bücher. Und plötzlich merkte er, wie die Leute ihm zuhörten. Und er war plötzlich nicht mehr der Feind. Also derjenige, der auf der Straße für weniger Polizisten demonstrierte. Und er hat dann gesagt, ihr seid gegen schlechte Politiker, ich bin gegen schlechte Polizisten, lass uns doch zusammenkämpfen. Und das war dann so ein Moment, wo alle im Grunde genommen das gefühlt haben, was Amerika immer fühlt, lass uns doch zusammenkämpfen. Und dann merkte man aber, dass diese Mitte überhaupt nicht funktioniert, weil alle sich schon positioniert hatten, also die Trumper hatten ihre Podcasts und die Zuhörer haben gesagt, wieso, was macht ihr denn da mit diesen Black Lives Matter-Heinis? Und Walters Community hat auch gesagt, wenn das hier ein Krieg wäre, dann wärst du ein Verräter, weil du mit den Feinden zusammengegangen bist. Also diese Öffentlichkeit in Amerika ist schon so polarisiert, dass die Mitte sich nicht mehr auszahlt, weder politisch noch ökonomisch. Denn jemanden, der versöhnlich spricht, der kriegt auch keine Spendengelder.
Walter nennt sich inzwischen Hawk und er propagiert, es müsste eigentlich bewaffnete schwarze Viertel geben, in denen die Weißen nicht mehr viel zu sagen haben. Erlebt er das selber als eine Radikalisierung oder einfach nur als Konsequenz?
Also er sagt, dass das alles logisch ist und es ist wahrscheinlich in seinem Weltbild, in seinen moralischen Vorstellungen ist das logisch, auch in seiner Spirale der Enttäuschung. Und zusätzlich muss man sagen, man merkt, er ist halt angewiesen auf Spendengelder. Und er kriegt die über Cash-Apps und online. Und sowas funktioniert. Er hat mir mal gesagt, wenn ich mir angucke, was diese Leute zum Teil auf Social Media machen, das ist so krass, da will ich nicht hin. Und man merkt aber, wie er sich selber trotzdem auch in einer Ecke positioniert, die im Grunde genommen immer radikaler wird. Und er war jetzt beim Parteitag der Demokraten, stand halt vor dem großen Saal und hat propagiert, dass Kamala Harris nicht gewählt wird und dass die Schwarzen sich von ihr abwenden sollen und dass man erstmal die Wünsche erfüllen soll. Und im Moment sagt er Reparationen. Also das ist eine Forderung, die er jetzt stellt. Und ich weiß nicht, ob das mehrheitsfähig ist. Auf jeden Fall ist es ein Teil von dieser Zersplitterung der schwarzen Stimme und der schwarzen Wähler und eine Vereinsamung im Grunde genommen auch, die man wahrnimmt.
Die dritte Person, die Sie beschreiben, das ist Magali. Das ist die Geschichte, da war ich immer froh, wenn wieder ein Kapitel mit ihr kam, weil das ist doch deutlich optimistischer. Die lebt vielleicht tatsächlich diesen amerikanischen Traum. Also eher zufällig in den USA geboren, als die Mutter gerade mal illegal da war. Dann ist die Mutter wieder weg mit der Tochter. Es ging ein bisschen hin und her. Irgendwann kam die Familie dann doch ohne Papiere wieder über die Grenze. Und dann ist es ja in den USA so, man kann zwar illegal da sein, aber trotzdem arbeiten und Steuern zahlen und sich was aufbauen. Diese Familie, die hat sich wirklich hochgekämpft. Auch Magali hat sich wirklich hochgekämpft. Mit Anfang 30 hatte die ein großes Haus, die hat ein Auto, die hat einen Job, die hat zwei Kinder. So richtig der amerikanische Traum?
Sie würde auf jeden Fall sagen, ich lebe den amerikanischen Traum. Das sagt sie auch, wenn sie mir textet, immer wieder. Damit einhergeht eine unglaubliche Härte, die sie gegen sich selbst hatte. Also zu Hause war wahnsinnig viel Stress. Der Vater hat mit Drogen gehandelt, wurde irgendwann abgeschoben. Die Mutter war unglaublich unglücklich. Und die Schule war der Ort, an dem sie eigentlich zur Amerikanerin wurde. Da hat sie perfektes Englisch gelernt, Tennis spielen. Sie hat Querflöte gespielt. Und das war, muss man auch mal dazu sagen, eine Institution, eine staatliche Institution, die einfach noch funktioniert und auf dem Land unglaublich wichtig ist für die Leute da.
In einer ganz konservativen Gegend
eigentlich. Ja, also das ist, wenn es diese Schule nicht gäbe, würde ein großer Teil dieses Ortes zerbröckeln. Und sie hat sich dann aber irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr diese ganzen Nachmittagsaktivitäten machen, ich muss arbeiten, ich muss anfangen zu sparen. Sie hat sich dann super früh schon einen Sparplan überlegt und hat gearbeitet, hat sich von Banken erzählen lassen, wie sie irgendwann dahin kommt, dass sie einen Kredit für ein Haus kriegt.
Also mit ganz viel Härte sich hochgearbeitet. Fast die ganze Familie ist mittlerweile eingebürgert. Trotzdem, ihr Mann überlegt, Trump zu wählen, ihr Schwager tut das schon längst und sie überlegt das jetzt auch. Obwohl Trump für eine Politik steht, die diese Biografie eigentlich unmöglich machen würde. Woher kommt das, dieses Fremdeln jetzt wiederum?
Für mich war das Interessante an dieser Biografie, und ich hoffe, dass dieses Buch eben über die Biografien ein bisschen mehr erzählt und Amerika fast erzählerisch so ein bisschen aufbricht. Sie ist an dieser Schwelle, sie fühlt sich als Amerikanerin, wird von der Politik aber noch als Latina kategorisiert und vor allen Dingen von den Demokraten. Und sie will jetzt das, was sie sich selbst erarbeitet hat. Und der amerikanische Traum geht ja schon sehr stark auf Individualität. Und ich habe das geschafft. Das will sie jetzt beschützen. Und generell, wenn man sich anguckt, die Amerikaner trauen den Republikanern, egal wer da jetzt gerade Präsident werden will, ökonomisch mehr zu. In den Staaten, die an Einwohnern gewinnen, sind fast alles republikanische Staaten. Also Florida, Montana. Und die Staaten, in denen die Leute abwandern, das sind New York, Kalifornien, Pennsylvania, also die demokratischen Staaten. Und das hat damit zu tun, dass letztendlich die Leute sagen, niedrigere Steuern, weniger Kosten für einen Hausbau oder einen Hauserwerb und ein geschäftsfreundliches Klima. Und umgekehrt bei den demokratischen Staaten ist es ja eher so, dass es eine unglaubliche Spaltung zwischen oben und unten gibt. Und das ist für sie eine Erfahrung, die sie macht und die sie zu den Republikanern bringt. Und ihre Cousins und ihr Mann haben diesen Weg eben schon beschritten. Und ich glaube, noch einen letzten Satz, sie fühlt sich eben auch zum Mainstream gehörig und sie will zu den Starken gehören. Und die Demokraten sehen sie eher noch als die Schwache, als die Außenseiterin. Und diese Identität hat sie eigentlich schon abgelegt.
Ich habe in diesem Buch eine Menge an diesen Gefühlslagen über das amerikanische Versprechen gelernt, an diesen Biografien. Ich finde, daran kann man sehr viel plastisch deutlich machen, ohne unnötig viele Zahlen bringen zu müssen. Es birgt natürlich aber auch das Risiko, dass man individuelle Geschichten missversteht als eine grundsätzliche Erklärung. Wie haben Sie da als Reporterin gearbeitet, um nicht in diese Falle zu tappen?
Es ist ja so eine sehr amerikanische Art und Weise zu schreiben. Also dieses erlebende und berichtende Erzählen im Grunde genommen, ohne richtig zu werten. Und was ich jetzt auch an den Beispielen immer versucht erklärt zu haben, bei allen Figuren gibt es so Allgemeinplätze, von denen ich glaube, die erklären was über die Gruppe, zu denen sie gehören, ob das jetzt die weißen Männer vom Land sind oder die lateinamerikanischen Einwanderer. Und ich habe versucht, bei allen drei Figuren immer so eine politische Ebene mitzuerzählen. Ob das der Aufstieg eines radikalen Politikers in dem Ort, in dem Magali lebt, ist und der Vorbote von Trump ist, der diese kulturellen Probleme, die die Weißen haben, als die Mexikaner einkommen, der die auffängt sehr früh schon, als es Trump als Politiker noch gar nicht gibt. Und bei Hawke erzähle ich den Aufstieg eines radikalen Aktivisten und im Grunde genommen die Entwicklung der Demokratischen Partei immer so nebenher. Das ist eng an die Biografien der Protagonisten angeknüpft ist. Und das ist die Hoffnung, dass man da eine Geschichte von Amerika erzählt bekommt anhand von drei Biografien.
Kerstin Kohlenberg hat dieses Buch geschrieben und mit ihr habe ich geredet. Dieses Buch, das amerikanische Versprechen vom Streben nach Glück in einem zerstrittenen Land. Bei Tropen erschienen für 25 Euro. Frau Kohlenberg, vielen Dank.
Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.